Der Predigtext für heute Morgen findet sich in Lukas 2, Vers 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Herr, das lass uns heute Morgen auch erleben, dass das Wort, das du uns sagen willst, uns so tief geht, so nahe kommt, dass du Raum gewinnst in unserem Herzen und in unserem Leben. Komm uns nahe durch die Wirksamkeit deines guten Heiligen Geistes in deinem Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es ist mal wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Die meisten Einkäufe sind erledigt und die meisten Einkäufer auch. Die Dramaturgie für die Feiertage liegt fest. Wir sind gerüstet für die geplante Festtagslaune, auch wenn die rechte Stimmung sich noch nicht einstellen will. Ist ja auch kein Wunder. Bis gestern haben wir noch selbst unter Dampf gestanden, wenigstens bis zum Schließen der Kaufhaustüren. Und unsere Hausfrauen müssen morgen und übermorgen sehen, dass die Zeit bis zur letzten Minute genutzt wird, damit Kühlschrank und Keller ja nichts fehlt, damit dann endlich das Fest beginnen kann. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen. Singen wir vielleicht mehr im Herzen als mit den Lippen, weil uns ja schon aufgrund der intensiven Vorbereitung die Puste ausgegangen ist. Und dennoch ist das heute Morgen zu predigen und zu hören. Gott will uns heute Morgen mit den Hirten zur Krippe führen und uns zeigen, dass er uns ein Geschenk gemacht hat, das zu einer Freude führt, die dann auch noch anhält, wenn die Kerzen verloschen sind und der Alltag wieder eingekehrt ist. Wir sind nämlich in unserer Betriebsamkeit, wir sind mit unseren alltäglichen Pflichten, unserem Kram, den Hirten auf den Feldern bei Bethlehem gar nicht so unähnlich. Klar, die Hirten hatten nichts zu feiern, für sie war ganz normaler Alltag. Die Schafe mussten eben auch zur Nacht gezählt und dann bewacht werden. Es dürfte ja bei der nächsten Kontrolle kein Tier fehlen. Die Hürden, Umzäunungen aus Holz und Gestrüpp, aber ohne Dach, waren für Löwe und Bär, waren für Wolf und Fuchs kein wirkliches Hindernis. Das heißt, die Arbeit der Hirten war hart. Die Verantwortung viel größer, als wir heute vermuten. Gehörten die Tiere doch zum lebenden Inventar ihres Besitzers, wurde der Wohlstand eines Mannes nicht zuletzt an der Größe seiner Herden festgemacht. Also braucht es auf den Feldern vor Bethlehem handfeste Kerle, die ihre Knüppel so schwingen konnten, dass auch den eindringenden Tieren der Appetit verging. Und obwohl den Hirten dieses hohe Maß an Verantwortung auferlegt war, galten sie in der Bevölkerung als brutal und unehrlich. Die Pharisäer stellten sie als Räuber und Betrüger hin. Und ein rabbinischer Ausspruch lautete: Kein Stand in der Welt ist so verachtet wie der Stand der Hirten. Sie gehörten zum Pöbel. Zu dem Pöbel, zu dem auch Zöllner und Huren gerechnet wurden, zum sogenannten Volk der Amhares. Man kann sich heute wohl nur schwer in die Situation dieser Menschen hineinversetzen, aber ich stelle mir vor, dass die Hirten die Herabwürdigung und Verachtung ihres Standes, die Kränkungen und die Ablehnung, die sie in der Gesellschaft erlebten, mit Bitterkeit und Verachtung, vielleicht sogar mit Hass ertragen haben, vor allem aber mit dem Wissen, dass sie daran nichts ändern konnten. Eine tiefe Gleichgültigkeit, es hat ja sowieso alles keinen Sinn, wir können eh nichts ändern, hat sicherlich diese Menschen geprägt und hart werden lassen. Die Hirten sahen für sich keine Chance auf Verbesserung. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr, übersetzt Martin Luther. Es wird hell auf den Feldern von Bethlehem, unnatürlich hell. Wenn Gott in unser Leben tritt, dann wird es hell. Aber das reicht nicht zur Beschreibung dessen, was da gerade passiert. Die Klarheit, die Herrlichkeit Gottes umleuchtet den Engel. Vorstellen können wir uns diese Begegnung nicht, weil uns die Klarheit, weil uns die Herrlichkeit Gottes fremd ist. Aber dieses Licht, diese Klarheit Gottes ist für uns Menschen zum Fürchten. Hier treffen Welten aufeinander. Da ist die Welt, in der wir leben, mit unseren Sorgen, mit unserem Bemühen, ein möglichst großes Stück vom Kuchen des Glücks oder was wir davon halten, zu ergattern. Da ist unsere Welt der Ungerechtigkeit, der Kälte, der Skrupellosigkeit, der Ausbeutung und der Schuld. Wir leben und gehören zu dieser Welt, zu der Welt, in der Elend, Krankheit und Tod zu Hause sind und sie prägen. Und das ist auch eine Welt, die gekennzeichnet ist von dem Bestreben, Gott loswerden zu wollen. In diese unsere Welt fällt plötzlich ein Licht, das so ganz anders ist als das Licht, das wir kennen, eben ein Licht aus einer anderen Welt. Es wird nicht nur hell auf den Feldern von Bethlehem, sondern das, was mit Herrlichkeit und Klarheit beschrieben ist, hat etwas zu tun mit Gottes Heiligkeit, mit seiner Reinheit und seiner Eindeutigkeit, hat mit seiner Majestät zu tun. Das Licht, das den Engel umgibt, ist ein Licht, das aufdeckt, in dessen Lichtkegel unser Menschsein mit seiner Schuld aufscheint und das deshalb zum Fürchten ist. Das Licht aus Gottes Ewigkeit mit seinem Glanz und seiner Reinheit einerseits und das Lagerfeuer der Hirten, aber auch die Kerzen an unseren Weihnachtsbäumen andererseits, sie passen so gar nicht zusammen. Was soll nun werden bei dem Aufeinandertreffen solch zweier nicht kompatibler Welten? Der Engel des Herrn, der plötzlich zu den Hirten tritt, ist, und das ist unser Glück, kein Racheengel, so sehr seine Erscheinung aus Gottes Welt uns Menschen schreckt, denn seine Botschaft dürfte zu den schönsten gehören, die dieser Engel je im Auftrag Gottes weiterzugeben hat. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, der seinen Engel auf die Felder von Bethlehem schickt, weiß doch genau um die Zerrissenheit und das Elend seiner Menschen. Er weiß auch um unsere Sehnsüchte, um unsere Ängste, um unsere Arroganz, die uns häufig genug ein Schutzmechanismus dazu veranlasst, ja, niemanden zu nahe an uns herankommen zu lassen. Und er weiß, dass wir Menschen täglich aneinander und vor ihm schuldig werden. Vor allem aber weiß doch Gott, dass außer ihm niemand das ändern kann. Aber genau deshalb kommt er. Deshalb überwindet Gott selbst die Distanz. Gott in der Höhe will unser Dasein teilen. Gott kommt aus der Höhe, er kommt aus der Ewigkeit, aus einer ganz anderen Welt, aber er kommt eben nicht von oben herab. Er ist nicht der, der aus unantastbarer, ewig ferner Distanz seine Menschen beäugt, beurteilt und sich ein Bild macht, sondern der, der den unendlich qualitativen Unterschied überwindet. Gott ist seit der Weihnacht mit all dem, was da geschieht, nicht weit weg. Ganz im Gegenteil, er ist uns derart nah, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der uns gar nicht näher kommen könnte. Und dennoch schreckt uns Menschen diese Begegnung mit Gott und seiner Welt, weil in Gottes Licht eben die Distanz zwischen ihm und uns sichtbar wird. Diese Distanz rührt von der Urschuld des Menschen und ist von uns nicht zu überwinden. Nicht zu überwinden. So wie wir sind, gibt es für uns Menschen in Gottes Welt keinen Platz. Und die direkte Begegnung mit Gott und seiner Welt bringt genau das uns Menschen schlagartig zum Bewusstsein. Und das ist dann wirklich zum Fürchten. Denn die Begegnung mit Gott zeigt uns Menschen nicht nur die für uns nicht zu überwindende Distanz, sondern bringt uns gleichzeitig schlagartig zum Bewusstsein, was wir seit dem Sündenfall verloren haben und wonach wir uns im tiefsten Inneren sehnen und wozu wir eigentlich geschaffen sind. Zu einem Leben in der Nähe und der Gemeinschaft Gottes. Wie heißt es bei Jesaja? Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Jeder sah auf seinen Weg. Auf seinen Weg. Aber ganz gleich, um welchen Weg es sich handelte, er führte jedenfalls für jeden in die Irre. Fürchtet euch nicht. Gott ist der Einzige, der in der Lage ist, uns die Furcht zu nehmen. Die Furcht, die Ausdruck unseres Verlorenseins im Licht Gottes ist. Genau deshalb kommt Gott in Jesus in diese Welt. Durch unsere Schuld haben wir Gott verloren und nun macht Gott sich auf, uns wieder zu finden. Und er schafft den einzig möglichen, den einzigartigen Ausweg, dass wir wieder mit ihm in Verbindung treten können, ohne uns fürchten zu müssen, weil Gott selbst dafür sorgt, dass der Grund unseres Verlorenseins, dass die Schuld, die uns von ihm trennt, aufgehoben, beglichen und bezahlt wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Das Kind in der Krippe ist Heiland, Christus und Herr. Gott will retten. Darum lässt er seinen Sohn Mensch werden, um uns zu retten. Jesus ist der Retter, der Heiland. Wir müssen uns abgewöhnen, den Begriff Heiland in einen sentimentalen Konsens zu rücken. Sentimentalität ist das Letzte, was mit dem Begriff retten zu tun hat. Das Verb retten in diesem Zusammenhang meint retten aus Krankheit, aus der verzweifelten Lage vielleicht eines Schiffbrüchigen, aus den Bedrängnissen der letzten Zeit und aus unserer Angst vor dem Tod. Es geht hier ums Ganze, um das Entscheidende. Es geht um unsere Existenz. Wir Menschen leben mit einer unfassbaren Gleichgültigkeit und einer sagenhaften Unverfrorenheit konsequent an Gott vorbei und tun so, als gäbe es ihn nicht. Das ist Verlorenheit. Aber Gott macht nicht Schluss mit uns, wie wir es verdient hätten, sondern er macht sich auf, uns zu retten. Der Prophet Jeremia wirft einmal dem Volk Israel vor, es habe sich von Gott abgewandt, es habe ihm den Nacken, den Rücken zugekehrt, um bewusst in die falsche Richtung zu laufen, von Gott weg. Gott kommt zu uns, um uns im wahrsten Sinn des Wortes herumzulieben. Herumzulieben. Er möchte, dass wir uns ihm wieder zuwenden. Er möchte uns ins Gesicht sehen. Und seit Jesus auf diese Welt gekommen ist, dürfen wir Gott wieder ins Gesicht sehen, weil er uns herumgeliebt hat. Wenn es da einen Heiland gibt, der mich rettet, retten kann, der bei den letzten Fragen schon geklärt hat. Wenn dieser Heiland, dieser Retter mir meine Schuld nehmen will, dann will ich ihn um alles in der Welt nicht aus den Augen verlieren. Um alles in der Welt nicht. Das Kind in der Krippe von Bethlehem ist Christus. Das Kind in der Krippe ist der Messias, ist der Gesalbte Gottes. Auf Hebräisch heißt es Messias, im Griechischen Christos und im Lateinischen Christus. Gemeint ist immer dasselbe. Der Messias ist der, auf den Israel gewartet hat, von dem die Propheten schon Jahrhunderte vorher gesprochen hatten. Und das konnten auch die Hirten auf dem Feld von Bethlehem verstehen. Das gehörte zu den Basics des jüdischen Glaubens. Und die Erwartung auf den Messias wurde durch die Jahrhunderte wachgehalten. Dieser Messias, dieser Christus kam von Gott, konnte nur von Gott kommen, war von Gott beauftragt, autorisiert und zu den Menschen gesandt. In Jesus kommt Gott in diese Welt. Der dreieinige Gott tritt in unsere Welt ein, damit wir wieder in Gottes Welt zurückfinden. Jesus ist der Gesalbte Gottes. Könige, Priester, Propheten wurden gesalbt, damit allen sichtbar wurde, dass Gott auf solche Menschen seine Hand gelegt hatte. Hinter dem schrumpeligen Neugeborenen im Futtertrog steht Gott mit seiner Allmacht und dem unumstößlichen Willen, seinen Sohn für uns leben und sterben zu lassen, damit wir Menschen nicht verloren gehen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Wer es uns doch geschenkt, das nicht nur zu singen, sondern auch zu glauben. Und dieser Gesalbte Gottes, das Kind in der Krippe, und der Mann am Kreuz sagt zu diesem unmöglichen Auftrag ja, weil die Liebe des Vaters zugleich auch die Liebe des Sohns ist und er bereit ist, für uns den einzig möglichen Weg zu gehen, der uns aus der Erde zu Gott zurückbringt. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Ich wiederhole mich gern, Weihnachten ist nicht das Fest der Sentimentalitäten. Weihnachten ist das Fest, an dem Gott seine Macht, seine Überlegenheit, seine Weisheit, seine Gnade und Barmherzigkeit uns Menschen sichtbar werden lässt. Und täuschen wir uns nicht. Der da in der Krippe liegt, ist und bleibt der Herr, der Kyrios. Er wird zu seinem Ziel kommen. Er lässt sich nicht aufhalten, nicht einschränken. Er lässt sich sein Erlösungswerk nicht aus der Hand nehmen und von niemandem kaputt machen. Der dort in der Krippe liegt, ist und bleibt Herr. Es gibt nichts und niemanden, der ihm gleichkommt. Es gibt niemanden, der an ihn herankommt. Und nun legt dieser Herr, dieser Kyrios, das alles ab und begibt sich in unsere Welt, auf unsere Stufe, in unser Menschsein, damit wir im Glauben an ihn wieder Zugang zu Gott und seiner Ewigkeit bekommen. Mit der Menschwerdung Jesu beginnt Gott seinen Heilsplan für diese gefallene Welt umzusetzen. Und das feiern wir. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen Gottes Wohlgefallen. Gottes Wohlgefallen um Jesu willen, ja, das nehmen wir mehr oder weniger dankbar entgegen. Aber Friede auf Erden? Die Realität um uns herum schreit es uns ins Gesicht, es ist kein Friede. Den Christen wird vorgeworfen, dass ihr weihnachtliches Spektakel angesichts dieser Welt eine Farce ist, ein glatter Selbstbetrug. Und es ist ja auch nur zu wahr. Ich kann an den Verhältnissen in Syrien, in Nordkorea oder Afghanistan, in Kolumbien oder in Chile nichts ändern und du auch nicht. Können wir dann überhaupt etwas beitragen zu diesem Frieden? Mit großem medialen Aufwand wird jedes Jahr das Friedenslicht von Bethlehem nach Oberösterreich transportiert. Aber wo kommt es denn an? Ist es bei dir angekommen? Was bewirkt es denn? Das biblische Wort sagt, solange du selbst keinen Frieden mit Gott hast, wird dich weder das importierte Licht aus Bethlehem 2019 noch das Licht der Engel auf den Feldern von Bethlehem nachhaltig prägen und überzeugen. Das Licht des Friedens, seine Wärme und Kraft, Gottes Botschaft, die der Engel den Hirten verkündet, muss auch dein Hirn und dein Herz erreichen. Aber wenn dieses Kind in der Krippe dein Retter, dein Heiland und Herr geworden ist, dann bist du dazu berufen, ein Friedensbringer zu sein. Wie das gehen kann? Ich will nur ein Beispiel nennen. Was wäre denn, wenn wir den Anfeindungen, denen unsere ausländischen Mitmenschen ausgesetzt sind, wenn wir dem Misstrauen unserer Mitmenschen gegenüber den Andersartigen, den Andersdenkenden, wenn wir der unverhohlenen Abneigung mancher Mitmenschen, die bis zum Fremdenhass reicht, ein deutliches Nein entgegensetzten, um des Friedens willen, den Gott mit uns gemacht hat, um der Liebe Jesu zu den Verlorenen und um des uneingeschränkten Ja's, das der dreieinige Gott seinen Engel auf den Feldern Bethlehems allen Menschen verkündigen lässt. Und übrigens, wir, mit denen Gott um Jesu willen schon Frieden geschlossen hat, Wir könnten es uns doch leisten, ein solches Nein zu Kälte, Ablehnung, Unfrieden und Hass zu sagen, weil wir von Gott angenommen wurden. Wer, wenn nicht wir? Wir können es uns doch leisten, in jeder Beziehung, in jeder Beziehung. Unser Eintreten für die, die immer noch draußen vor der Tür stehen, könnte ein wenig Frieden und Wärme, vielleicht sogar ein Stück Geborgenheit vermitteln. Stattdessen auf eine Weihnachtskarte zu schreiben, frohes Fest wünscht Familie Lehmann, ist doch da ein bisschen dünn, oder? Von den Hirten wird gesagt, dass sie, als sie vom Stall wieder aufbrechen, davon geredet haben, was sie gesehen und gehört haben. Wer glaubt, ihm fehle die nötige Begabung zum Reden, ihm fehle das literarische Format für die perfekte Weihnachtskarte oder der theologische Tiefgang, der vergisst, dass es Hirten waren. Ganz einfache Leute, die als erstes die Weihnachtsbotschaft weitergetragen haben, weil sie nicht anders konnten. Und ein letztes. Die Weihnachtsbotschaft, so wie Lukas sie aufgeschrieben hat, will geglaubt werden. Will geglaubt werden, wenn sie Licht, Friede und Freude verbreiten soll. Wer also dem Bericht des Evangelisten Lukas nicht glaubt, weil ihm das alles zu schön, zu märchenhaft und zu unglaubwürdig ist. Wer Lukas nicht glaubt, der glaubt auch der Erzählung Marias nicht, von der gesagt wird, dass sie alles, was sie gesehen und gehört hat, immerzu wiederholt und von allen Seiten bedacht hat. Wer Maria nicht glaubt, glaubt den Hirten nicht. Wer den Hirten nicht glaubt, glaubt dem Engel nicht. Wer aber dem Engel nicht glaubt, der glaubt Gott nicht. Und wer Gott nicht glaubt, nicht glauben kann, dem wünsche ich wirklich in besonderer Weise an diesen Weihnachten eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott. Dem wünsche ich, dass der Vater im Himmel ihm Jesus zeigt, als den Retterheiland, als den Messias, den Christus und als den Kyrios, den Herrn dieser und übrigens auch jeder anderen Welt. Denn seit Weihnachten ist alles anders. Gott wurde Mensch. Gott ist da. Und er ist dir ganz nah. Amen.